Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema digitales Marketing und Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer der Syntellic Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinnen mit Marketing Automation. Heute mit Herrn Martin Brahm, CEO von Schober. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank, Jörg. Danke, dass ich hier sein darf. Auch von mir schönen guten Morgen.
Ich freue mich sehr, wir wollen ja heute über Adressdaten auf der einen Seite, CDPs auf der anderen Seite und über die Brahmsche Treppe sprechen. Aber bevor wir loslegen, magst du erstmal ganz kurz dich selbst vorstellen, den Zuhörern und Zuhörern?
Sehr gerne. Ich fasse mal kurz die letzten 30 Jahre zusammen. Ich glaube, es sollte reichen. Also ich habe 20 Jahre bei der Unilever Deutschland verbracht in verschiedenen Positionen. Ich habe da meine Vertriebserfahrungen gesammelt, die sehr intensiv gewesen sind, und bin dann in den Bereich CRM, war dann nachher Business Information Manager oder Business Process Manager nannte sich das. So, und dann habe ich nach 20 Jahren, war dann genug Konzern, und dann bin ich seit jetzt mittlerweile auch schon knapp 10 Jahre bei Schober. Und habe da eigentlich, war die Idee, dass ich da meine Ruhe habe. Und schön in die Beratung, ne, da kannst du ja auch ein Lied von singen, Jörg, wie schön entspannt und ruhig das ist. Wollte da coole Kunden in dem Bereich eben Datentechnologie und Datennutzung weiter nach vorne bringen, mein Wissen mit einbringen. Und bekanntermaßen ist diese Ruhe mächtig schiefgelaufen. Bin ich jetzt CEO und einer der drei Gesellschafter und Geschäftsführer bei Schober.
Wir wissen ja, dass der CEO-Job meistens der ruhigste Job von allen ist.
So ist das.
Hey, und ich freue mich so, dass du hier bist, weil aus zwei Gründen. Das eine ist, du hast natürlich nochmal 10 Jahre mehr Erfahrung als ich. Ich bin ungefähr seit 20 Jahren in diesem Business unterwegs. Und was ich super cool finde, ist, dass mit dir auch dann logischerweise hier Schober in der Runde ist. Und Schober begleitet mich quasi auch schon seit dem Beginn meiner Karriere. Ich habe ja als Data Analyst angefangen. Und dann redet man ja auch immer ganz viel über externe Daten und Co. Deswegen kannst du nochmal ganz kurz für die, die euch nicht kennen, Schober vorstellen, wo ihr herkommt und wo ihr auch heute steht.
Schober kommt aus dem klassischen Dialogmarketing, und wir nutzen natürlich heute noch diese Wucht der Daten, dass wir sagen, wir haben also immer noch eine Konsumentendatenbank von 60 Millionen. Und wenn man sich das überlegt, dass sie ab 18 bis irgendwann bei einem Alter von um die 90, dass man dann abschneidet, und dann haben wir bei 80 Millionen Deutschen eigentlich mal fast jeden irgendwo in der Datenbank getroffen. Und im B2B gibt es halt die 4,5 Millionen aktiven Unternehmen in Deutschland. Wir sind im B2B aber im Raum Dach Schwerpunkt, aber auch global unterwegs, sodass wir auch globale Datenbanken hier zur Verfügung haben. Das macht uns natürlich sehr, 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 sehr stark. Und wir haben dann das Unternehmen weiter nach vorne gebracht, weiterentwickelt. Wir haben das in der Dreierkonstellation, wie wir jetzt auch die Geschäftsführung innehaben, haben wir das übernommen, weiterentwickelt und die Logisch Customer Data Plattform um diese Prozessschritte der Brahmschen Treppe gebaut, dass man eben alles in einem Rahmen zusammen hat und natürlich dann nutzen kann. So und so stehen wir jetzt da. Man kann natürlich das klassische Geschäft bei uns immer noch so beziehen, die Datenservices oder die Daten rund ums E-Mail-Marketing, also einfach nur eine Kampagne, die man mal ad hoc lostreten möchte, das kann man immer noch tun, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich im Rahmen der Customer Data Plattform und dann eben im Hinblick auf digitale Prozesse, digitale Transformation, immer ein Riesenwort, aber ich sage mal so Digitalisierung in Vertrieb und Marketing ist die Customer Data Plattform ja heute durchaus ein System, was eine mächtige Rolle spielt.
Genau. Wenn wir mal ganz vorne sozusagen anfangen mit dem Thema Daten, du hast gesagt 60 Millionen Privatkunden in der Datenbank, 4,5 Millionen Haushalte. Da reden wir ja nicht nur über die Adresse selber sozusagen, also Name und Adresse, sondern wir reden ja auch darüber, dass ihr dann nochmal Informationen zu den jeweiligen Kunden habt, oder?
Genau, das sind rund 400 Merkmale, die sich dazu gesellen und die kommen natürlich aus verschiedenen Informationsquellen, die man hat. Zum Beispiel arbeiten wir da auch sehr stark mit einem Verlag zusammen. Es ist nicht so, dass dann die Abonnentendaten weitergegeben, sondern werden auch Derivate gebildet. Also, dass man sagt, man hat beispielsweise Financial-Zeitschriften abonniert, dem unterstellt man dann Polit- und Finance-Interesse. Solche Dinge. Ne? Und dann hat man natürlich viele Informationen über Demografie, Soziodemografie und die psychologische Einstellung. Und wir sind jetzt seit einigen Jahren auch unterwegs in den digitalen Daten mit den Mobile Advertiser IDs, die natürlich da eine wunderbare Information senden. Das ist nicht personalisiert. Ja, falls wir jetzt auf den Datenschutz zu sprechen kommen, kann ich das sofort mit beantworten. Da sage ich immer, Jörg, danke für die Frage. Wie geht es mit dem Datenschutz? Das kann ich natürlich direkt beantworten. Das ist alles nur mit Consent passiert. Das heißt, wenn jetzt die Apps auf einem Mobiltelefon installiert werden, die eine Berechtigung der Standortabfrage haben, da muss man das alles einwilligen und auch die Datenschutzbestimmungen und Richtlinien einwilligen. Und da steht auch irgendwo drin, dass diese App-Publisher, heißen die ja so schön, dass sie diese Daten auch weitergeben und für Marketing- und Analysezwecke zur Verfügung stellen. Und so matchen wir die dann auf Zellebene zu unseren Consumer-Daten. Und dann gibt es natürlich viele, viele Bewegungspunkte. Also ist das ein Sportinteressierter, weil wir den im Fußballstadion wiederfinden oder im Fitnessstudio. Da gibt es diese ganzen Point of Interests, ein Kulturbewanderter, ein Reiseveranstaltungsinteressenter, keine Ahnung. Ja, so. Und das kann man natürlich wunderbar dann zu diesen Consumer-Daten. Früher hat man ja Befragungen gemacht, nur diese Fragen beantwortet einem kein Mensch mehr. Und so muss man sich ein bisschen was einfallen lassen und diese digitalen Informationen nutzen, die dann eine gute Information liefern.
Genau, also die Frage zum Datenschutz wollte ich gar nicht stellen, muss ich gestehen.
Da darfst du jederzeit.
Sondern, ich meine, ich kenne natürlich die Antwort, aber ich will die Frage trotzdem stellen, weil ich hab lange über eure Daten immer diskutiert quasi. Ich habe ja, wie gesagt, als Data Analyst mit Data Mining Themen und Co. angefangen und war bei den Kunden in verschiedensten Branchen unterwegs und habe dann natürlich auch immer wieder externe Daten reinbekommen. Und unter den Data Minern war immer die große Diskussionsrunde, braucht man eigentlich externe Daten, also auch von Schober, oder reichen nicht eigentlich die internen Daten, um halt Churn-Modelle oder Next Best Offers und derart aufzubohren. Und das war immer, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du es auch, immer so eine heiße Diskussionsrunde, weil die einen haben auf externe Daten geschworen und die anderen haben nicht auf externe Daten geschworen. Ich würde mal spontan behaupten, dass du wahrscheinlich drauf schwörst.
Das will ich jetzt gar nicht spontan bejahen, Jörg, auch wenn ich das jetzt überrascht, aber es ist die Frage, was ich denn erreichen möchte. Ja, so. Und jetzt habe ich ja, also in meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich das jetzt mal so interpretieren, dass ich ja drei Herausforderungen habe heutzutage. Ja, ich will mehr Neukunden gewinnen. Das ist eine Thema. Ich will natürlich mehr Umsatz mit meinen Bestandskunden machen, aber dann mit den richtigen Bestandskunden. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, wie man sowas bewerkstelligen kann. So, und dann muss ich natürlich digitalisieren. Da habe ich externe Herausforderungen, die da, ne? Corona hat uns das eigentlich vorgemacht. Ja, das hat eigentlich diesen ganzen Weg der Digitalisierung massiv beschleunigt. Und dann habe ich es heute mit einem Fachkräftemangel zu tun. Ja, das ist das Nächste. Und wer eine Stelle ausgeschrieben hat, und da kann ich auch ein Lied von singen, wir haben auch so ein paar ausgeschrieben, die Stellen nachzubesetzen. Das ist nicht so einfach heute. Und vor allen Dingen geht es dann auch in den Vertrieb. Zum einen will das keiner mehr machen. Das könnte anstrengend werden. Ja, man muss ja richtig arbeiten. Also es gibt echt nicht mehr viele, die das mit Herzblut ausleben. Und zum Zweiten habe ich die Herausforderung, dass ich ja heute gar nicht mehr jeden Kunden direkt besuchen kann. Ja, selbst wenn ich es möchte, sind die im Homeoffice, sind nicht regelmäßig im Unternehmen und. Also das sind alles Herausforderungen, mit denen ich mich rumschlagen muss. Da sitzen wir, glaube ich, alle in einem Boot. So, und jetzt sage ich zur Frage, externe Daten oder nicht, wenn ich jetzt den Bestandskundenbereich erstmal ausbauen möchte, können wir fragen, was sagst du dazu? Brauchst du dafür externe Daten zwingend?
Meine Antwort darauf war immer, dass ich das ein bisschen von dem Anwendungsfall und von der Branche abhängig mache. Also wenn ich in Branchen bin, wo extrem viele Daten sowieso anfallen, ist meine Erfahrung aus der Modellbildung, komme ich relativ gut mit den Modellen sozusagen selber voran. Wenn ich in Branchen bin, wo ich weniger Daten habe, dann helfen mir externe Daten natürlich etwas mehr. Die Frage ist aber, welchen Anwendungsfall habe ich, weil Haken an der Geschichte ist, die externen Daten ändern sich über das Jahr sozusagen nicht so stark. Das heißt, wenn ich sowas wie ein Next Best Offer Modell aufbauen möchte, wo ich eigentlich monatlich wissen will, kauft ihr heute A oder B, dann helfen mir externe Daten so begrenzt viel, weil die ändern sich über ein Jahr nicht. Das heißt, mein Modell wird sich dann quasi auch über ein Jahr nicht verändern. Aber da finde ich externe Daten immer ganz gut, weil ich natürlich darüber auch Kundenpräferenzen rausbekommen kann. Das heißt, ich kann das wiederum gut in meiner Segmentierung verwenden für die gezielte Ansprache für gewisse Produkte, ne? Weil ich dann den Kunden besser verstehen kann. Das sind ja bei euch demografische Merkmale drin, die ich normalerweise gar nicht in meiner eigenen Datenbank habe. Also so würde ich das unterscheiden. Passt das für dich?
Genau, würde ich auch so sehen. Also ich sage mal, wenn ich irgendwelche Vertriebsoffensiven, also Next Best Product oder sogar ein Entry Product, ja, das ist ja auch immer eine Frage, wenn ich Neukunden generiere, wie gewinne ich den eigentlich, mit welchem Produkt und so weiter. Ja, also spielen externe Daten eine untergeordnete Rolle, wenngleich sie aber dann im Clustering oder in der Segmentierung natürlich brutal wichtig sind. Wenn ich meinen Kunden kennenlernen möchte, dann brauche ich ja externe Daten. Die müssen sinnhaftig sein. Ja, ich muss natürlich dann hingehen und sagen, was sind denn eigentlich die richtigen Daten, die ich erheben muss? Denn alle 400 Merkmale aus der Schoberwelt sind jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, die brauche ich nicht unbedingt. Auf der anderen Seite, was habe ich denn darüber hinaus noch für Daten, die ich bräuchte? Ja, das reden immer alle, wenn sie sagen von Third-Party-Daten, ja, brauche ich jetzt eine Schober-Datenbank oder was sind denn eigentlich Third-Party-Daten? So, und dann haben wir auch ganz gute Erfahrungen gemacht, wie in Projekten, wo wir Wetterdaten dazu gelesen haben. Ja, dass wir einfach sagen, hat das Wetter eigentlich einen Einfluss auf ein Käuferverhalten, auf ein Buchungsverhalten, auf ein was weiß ich für ein Verhalten. Ja, also ganz wichtig, dass es nicht nur um irgendwelche Konsumentendaten geht, die ich immer anreichern muss. Ich kann auch andere Verkehrsdaten oder sowas ja dazu lesen, zu sagen, ich brauche externe Daten und brauche sie aber dann, um natürlich eine Lead Prediction zu machen. Wer sind denn meine nächsten Kunden? Ja, das so, und dann brauche ich natürlich, dann spielen die externen Daten natürlich eine mächtige Rolle.
Rein Interesse habe, also was habt ihr herausgefunden, was der Einfluss von Wetterdaten ist? Also wo spielt das Wetter aus eurer Erfahrung heraus die größte Rolle?
Wir haben spannende Projekte gemacht mit einer Hotelkette. Ne? Das ist eine Wellness-Hotelkette, die dann natürlich einen Einfluss auf die Auslastung des Spa-Bereichs gehabt haben. Ja? Also wann biete ich was an, wenn das Wetter total traumhaft schön ist? Waren die Leute auf Wanderschaft, haben andere Aktivitäten gebucht, dass wenn das Wetter jetzt wie hier Hunde und Katzen regnet, dann kann ich natürlich meinen Wellnessbereich schon im Vorfeld, ne, und ich kann ja irgendwie, waren glaube ich 3 Tage im Vorfeld das Wetter recht verlässlich, ob es regnet oder nicht, und so haben die halt ganz andere Möglichkeiten gehabt und auch ganz andere Auslastungen in dem Sparbereich. Das war ganz interessant.
Also ich finde das super spannend, aus zwei Gründen. Das eine ist, das habe ich nicht selber ermittelt, das habe ich nur mal gelesen, dass Wahlen auch vom Wetter abhängen, weil wenn das Wetter gut ist am Wahltag, dann wird eher die Partei gewählt, die aktuell an der Macht ist, weil die hat ja sozusagen dafür gesorgt, dass man sich heute wohlfühlt. Und wenn es regnet, dann wird eher die Opposition gewählt. Also echt total spannend sozusagen, wie leicht wir beeinflussbar sind. Und wir haben mal ein Projekt gemacht im Bäckereibereich und haben da mal die Auswertung gemacht der Abverkäufer der Produkte nach Wetterlage. Und da hätte ich nie mit gerechnet, aber die Menge an Croissants, die man verkauft, hängt sehr stark vom Wetter ab. Jetzt waren wir bei Bestandskunden stehen geblieben. Genau, jetzt hast du aber noch das Thema Neukunden und natürlich Churn angesprochen oder Kundenreaktivierung. Wie kann man euch da gut einsetzen?
Wir haben mit unserer Customer Data Broker in unserem Analytics-Bereich, wir haben hier eine recht große Abteilung mit mit Data Scientists, die sich natürlich um diese ganze neue Thematik auch künstliche Intelligenz kümmern. Und wir bedienen dann mehrere Bereiche, ne? Das ist wirklich einmal im Neukundenbereich, dann die Lead Prediction. Da haben wir ja auch, glaube vor 2 Jahren von dem Professor Gensch mit seinen Data Lovers haben wir ja das System Birch bei uns gekauft. Und das kam ja aus Business und Search. Das waren die ersten Algorithmen, die er mitentwickelt hat zum Thema Lead Prediction, wo wir dann uns entweder eine Kundengruppe aus unseren Schober-Daten zusammenklicken. Ja, das, wir haben viel mit Kunden zu tun, die dann sagen, naja, aber ich habe gar nicht so viel, wenn ich jetzt einen Lerndatensatz erstellen soll, wie viele Datensätze brauche ich denn eigentlich? Ne? Und wenn man dann kommt, unsere Analysten sagen dann immer, ja, so ab 1000 wäre schon cool. Ne? Da sagt, dann schüttelt er sich durch und sagt, so viel habe ich noch gar nicht. Ne? So, und dann ist aber die Frage, naja, du hast sicherlich eine Marktforschung gemacht, du hast schon mal irgendwie eine Idee, wer denn deine Zielgruppe sein soll. Und so kannst du dir natürlich innerhalb des Schober-Portfolios schon mal die Zielgruppe so zusammen selektieren, was sind denn deine Wunschkunden? Und diese dann als Lerndatensatz zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kriege schon mal eine gute Idee, sage ich mal am Anfang, um diesen Algorithmus mal ein bisschen schlauer zu machen in der Lead Prediction, wer sind denn meine nächsten 1000, die ich mal anrufen sollte? So, und dann kriege ich ein Ranking. Und dann kann ich loslegen, ja, dann kann ich mir noch entscheiden, wen ich denn, was ist denn meine Route to Market, will ich die jetzt rein digital, habe ich ein Hybridmodell oder wie auch immer. So, und dann kann ich die natürlich nutzen und wenn ich dann die Response wieder einfließen lasse, wird der Algorithmus natürlich viel schlauer. Das ist das eine im Neukundenbereich, im Bestandskundenbereich sind wir dann in den Klassikern, das heißt, arbeiten an CLVs mit unseren Kunden, die dann sagen, naja, ich will mein Geschäft ja schon gut steuern und wissen, wer ist denn eigentlich mein Potenzialkunde oder wer ist denn der gewinnträchtige Kunde, ja, mit dem ich, wo sollte ich mein Geld ausgeben, wie entwickle ich eigentlich, auch wenn ich so viel Leads generiere, ja, was sind das für Leads, wie wertig sind die eigentlich und wie kriege ich die dann über die Phasen des CLVs entwickelt?
Genau, darf ich kurz reingehen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? CLV ist natürlich Customer Lifetime Value, also ein Kundenwert. Was ist sozusagen der gewinnbringende Kunde? Oder andersrum gesagt, wie viel Gewinn bringt mir der Kunde? Weil es ja auch Kunden gibt, die einem keinen Gewinn bringen, dass man das so ein bisschen monetär beleuchtet. Das heißt, ihr baut auch Kundenwerte für die Unternehmen auf.
Ja, das ist nicht ganz so einfach. Wirst gleich sicherlich auch deine Erfahrung mit da reinbringen. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich tief reinbohrt in diesen CLV, die Informationen so zu bekommen, die für ein CLV wichtig sind. Das heißt, was kostet mich der Kunde, gerade wenn ich in diese Akquirierungskosten reingucke und die runterdrille und sage, wenn ich den Kunden jetzt gewonnen habe und er hat den Erstkauf gemacht, so was hat mich der denn jetzt gekostet? Das ist manchmal nicht so einfach. Ja, wenn dann schon teilweise auch Kundenbesuche errechnet werden müssen, ist das für mich schon fast erschreckend. Das haben wir damals bei Unilever, haben wir das auch schon ziemlich genau gemacht, was kostet denn eigentlich ein Sales Rep Visit, was kostet ein Telefonanruf und was kostet eine E-Mail und so weiter. So, und das runterzubrechen, das mal nur das als CLV, zu sagen, was hat mich dieser Kunde gekostet und dann ist es ja noch lange, also für mich ist noch kein Erstkauf ein Neukunde, ja. So, das spreche ich vielleicht nochmal vom Glückskauf und dann habe ich ja die Schwierigkeit der Second, Third Purchase. Und ich sage mal so, würde jetzt mal behaupten, ab dem dritten Kauf spreche ich mal von Kunden. So, ist natürlich immer alles klar businessabhängig. Ne? Wenn ich jetzt ein Auto verkaufe, ist der Drittkauf schwierig. Aber wenn ich jetzt im Sockengeschäft bin, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Ja? Oder in diesem FMCG-Bereich kann ich natürlich ein paar Käufe mehr generieren. So. Und was kostet mich dann dieser Zweit- und Drittkauf, der natürlich längst nicht mehr so teuer sein kann wie der Erstkauf? So, und dann habe ich die Problematik, habe ich es mit Retouren zu tun? Also was sind die Negativfaktoren oder auch die Positivfaktoren in dem CLV? Also es ist nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, wie du das, du bist, rumpelst natürlich auch viel durch die Kundschaft und beschäftigst dich damit.
Also ich liebe den Kundenwert und gleichzeitig hasse ich ihn auch total, weil du hast es so schön beschrieben, da sind ja schon alle Komponenten mit drin. Also ich liebe ihn deswegen, weil man mit dem wirklich was anfangen kann, und ich mag ihn deswegen nicht, weil also es gibt so viele Bücher, wo man drin steht, dass man Unternehmen halt über den Kundenwert schon komplett strategisch steuern soll, und dann haben wir Unternehmen, die möchten das halt dann gerne machen. Aber der Kundenwert ist halt nicht so, wie er in der klassischen Management-Literatur ist, so ich berechne ihn jetzt einfach, sondern es ist ja genau das, was du beschrieben hast. Ich muss mein Business verstehen. Dann muss ich ganz viele fachliche Dinge definieren. Ja, also wann ist der Kunde eigentlich ein Kunde ab dem zweiten oder dritten Kauf? Also schon an die Frage, wie rechne ich so einen Vertriebsbesuch ein? Ja, also, und wie teuer ist der eigentlich hinten dran? Da kommen so viele fachliche Fragestellungen. Da muss ich mich mit so vielen Zahlen beschäftigen, die ich teilweise gar nicht habe, die ich irgendwie rausbekommen muss, dass so ein Kundenwert super schnell höchst politisch wird, weil ich erstmal die ganzen Fachdiskussionen führe, wo jeder eine andere Meinung quasi hat, und aber auch eine extreme Rechnerei wird letztendlich, weil da muss ich mich auf einmal mit Zahlen beschäftigen, die ich irgendwie gar nicht habe, und deswegen ist es nicht ganz so einfach, wie es die Literatur beschreibt. Ich bin generell ein Freund von einem Startkundenwert, der nicht so komplex ist, also nicht wirklich auf die zweite Nachkommastelle genau, sondern mit dem man erstmal überhaupt anfängt zu arbeiten, wo man sehr konkrete Use Cases hat, um überhaupt mal das Doing reinzubekommen, weil ich kenne viele Unternehmen, die aber am Ende dann sehr komplex aufbauen wollen oder sehr genau aufbauen wollen. Und dann wird er halt sehr komplex und dann kommt er letztendlich aber nie zum Einsatz. Deswegen sage ich immer, es ist für mich so ein Hassthema, weil ich die Potenziale kenne. Ich weiß aber auch, wie Literatur damit tickt und wie wenig Unternehmen nachher wirklich einsetzen. Und das muss man etwas cleverer und smarter machen, um ihn wirklich zum Einsatz zu bringen, aber dann hat er eben einen sehr guten Effekt, dass ich dann wirklich auch meine Kunden optimal aussteuern kann, dass meine Kampagnen optimal aussteuern kann und auch weiß, wie du sagtest, welche Kunden kommen denn eigentlich rein, mit welchem Kundenwert, und kann ich dann, oder wie kann ich dann mein Marketingbudget aussteuern, dass ich mehr Kunden gewinne, die mir halt wirklich Geld bringen, und weniger Kunden reinbekomme, die sich gar nicht so entwickeln, wie ich es gerne hätte.
Definitiv, also es ist eine interessante Sichtweise, ne? Wenn du mal weißt, wer sind denn eigentlich meine potenziellen Kunden oder meine nicht potenziellen Kunden, meine Potenzialkunden, ja, also wo hole ich den meisten Ertrag raus, die mal zu nehmen und in so einen Lerndatensatz reinzudonnern und darauf mal eine Lead Prediction zu machen, das ist schon interessant, ja, und nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal alle meine oder nehme meine Top 10 Kunden, vielleicht sind die Top 10 Kunden gar nicht so die potenziellen oder Potenzialkunden, die die du im Unternehmen hast, ja, also es ist schon, sind interessante Sichtweisen, haben wir auch schon gemacht, im B2B-Bereich war das, dass wir dann einfach den Spieß mal rumgedreht hatten. Ne? Wir haben einfach da mal die ganze Welt in diese Lead Prediction reingedonnert und haben das dann einfach mal auseinandergeschnitten und haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal aus dem CLV, nehmen wir mal wirklich diese ertragsträchtigen Kunden und nehmen die mal als Lead Prediction. Also das war interessant, was da rausgekommen ist.
Ja, also das finde ich natürlich wichtig, das über den Kundenwert zu machen. Womit ich aber auch gute Erfahrungen gemacht habe, was ich auch mal empfehlen kann, ist es, wenn ich über ein Jahr hinweg Kunden gewonnen habe, dann auch mit Schoba-Daten zusammenzuarbeiten und dann mal eine klassische Kundensegmentierung zu machen, wenn man anzuschauen, was für Kundentypen gewinne ich denn eigentlich? Also nicht nur monetär, sondern gewinne ich eher junge Zielgruppen oder ältere Zielgruppen, weiß ich ja teilweise gar nicht, wenn die Kunden bei mir einfach reingekommen sind, ja, was haben die für Präferenzen, für Einstellungen, da kann ich ja eine wunderschöne Segmentierung machen, damit ich mal sehe, was ist denn eigentlich meine Zielgruppe, weil häufig habe ich ja Zielgruppen, die ich anspreche im Marketing, aber habe niemals geprüft, ob ich überhaupt genau solche Kunden quasi gewinne oder ob Kunden aus ganz anderen Gründen reinkommen, und das fehlt mir ja häufig in meiner klassischen internen Datenbank, und da finde ich, helfen Schoba-Daten ganz wundervoll, nämlich mal den Kunden, auch vor allem Neukunden, die ich beim Jahr gewonnen habe, erstmal zu verstehen und besser einordnen zu können, um dann meine Marketingaktionen fürs nächste Jahr dann nochmal entsprechend auszurichten.
Absolut, absolut. Kann ich nur so unterschreiben. Und vor allen Dingen, ich finde auch diese Segmentierung, das haben wir ja früher auch zu Genüge getan, ja, dass man diese Kundensegmentierung, die hat man mal gerechnet, die haben die bei uns eingekauft und dann gab es irgendwie eine 60-seitige Strukturanalysen-Segmentierungs- wie auch immer Präsentation. So, und dann hat man den armen Kunden wieder zurückgeschickt und hat gesagt, mach mal. Ne? So, das ist ja auch wie diese Persona-Bildung. Ne? Das sind ja auch viele Kreativagenturen, die dann Personas beschreiben, ne? Bis die Finger glühen. Das ist auch gut so, ja. Und dann haben wir auch viele Kunden, die dann sagen, guck mal hier, Ich habe jetzt hier eine Persona erstellt in vielen, 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 vielen Sitzungen und Meetings. Was mache ich jetzt damit? Ne? Und dann haben wir auch viele Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist sie da, jetzt müssen wir auch da versuchen mitzuarbeiten und haben dann eben diese Personas dann mit den Schober-Daten auf die Kundendaten gebracht, ja, so dass die überhaupt mal mit diesen ganzen Segmenten oder Personas arbeiten konnten. Und da helfen Drittdaten natürlich ungemein. Nichtsdestotrotz haben wir auch die Segmentierung, ist die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Wie statisch ist eigentlich so eine Segmentierung oder so ein Clustering? Ja, wie oft sollte man das neu machen? Heute hat man die Chance, durch diese selbstlernenden Algorithmen, eben diese Effekte, die man hat, zu sagen, wen gewinne ich denn überhaupt? Wen möchte ich eigentlich gewinnen? Und wie oft ändere ich das eigentlich? Und wenn ich natürlich dann so eine Customer Data Plattform benutze, kann das durchaus sein. Und diese Effekte, die sieht man, das ist nicht zwingend statisch. Ja, und ich kann nicht zwingend mit irgendwelchen, früher gab es Scorekarten, kennst du wahrscheinlich auch zu Genüge, super. Ja, aber da haben die dann 5, 6, 7, 10 Jahre drauf rumgenudelt, ja, und haben immer in dem gleichen Teich gefischt. Ist es heute noch up to date? Ich glaube nicht.
Ja, wie ist denn das jetzt? Also du hast schon das Thema CDP angesprochen, ja, das wichtigste Thema überhaupt ja im Augenblick, auch Richtung Third-Party-Daten oder First-Party-Daten jetzt, du hast gesagt, ihr seid ein Tech-Unternehmen, also Tech-Unternehmen heißt ja in dem konkreten Fall bei euch, ihr habt eine eigene CDP, die ihr anbietet, oder?
Genau, das haben wir damals entschieden, die selbst zu entwickeln, weil wir natürlich dieses 75-jährige Daten-Know-how haben, ne? Und ich wollte ich da gerade schon in unser nettes Gespräch springen, wo ich auch in der Kundschaft oftmals feststelle, sagen, die unterhalten sich jetzt schon über CLVs, über KI, über Analysen, aber was ist denn eigentlich mit der Basisarbeit? So, und ich weiß nicht, ob das auch dein Empfinden und je mehr Säue durchs Dorf getragen werden mit ChatGPT und DALL-E 3 und wir müssen jetzt hier automatisiert Content generieren und alles fancy KI, super, machen wir auch. Ja, auch in der CDP haben wir auch ChatGPT verankert, der dann am Ende aus den Beispiel in dem Cluster-Algorithmus dann die Zielgruppe beschreibt, dieses Cluster beschreibt, ja, und das ist sehr, sehr cool, das kann man super machen, kann man super nutzen, aber ich muss natürlich meine Hausaufgaben machen und das vergessen viele.
Kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Das ist so ein bisschen, finde ich ja mal auch die Krux, die wir in der Beratung haben, wenn ich zum Kunden gehe, der möchte natürlich irgendwie seine Fancy-Themen machen, und dann sage ich auch das Gleiche, was du gerade gesagt hast, ja, machen wir auch. Und dann versuche ich ihn natürlich aber erstmal dazu zu bringen und ihm klar zu machen, dass dazu halt ein paar Hausaufgaben gehören. Dazu gehört erstmal eine saubere Datenstrategie und natürlich auch eine saubere Datenhaltung irgendwie, die Informationen zusammenzubekommen, weil häufig erleben wir, dass wir gar nicht sozusagen das Fundament haben, um irgendwie AI-Themen oder Analytik-Themen wirklich sauber aufzubauen, sondern wir müssen erstmal die Datenbasis überhaupt schaffen und auch saubere Datenprozesse schaffen. Das möchte natürlich keiner hören. Das ist dieses typische leidige IT-Thema. Die sind noch da, die Daten. Es ist noch das neue Gold hinten dran. Jetzt sind doch einfach, was da ist. Dass man da erstmal einiges an Bereinigungsarbeiten machen muss, um dann wirklich damit arbeiten zu können. Das ist immer das, was die Kunden dann so ein bisschen trifft. Dass der Invest höher ist und damit auch natürlich die AI oder Analytik-Themen nicht so schnell vorankommen, wie sie es gerne hätten.
Ja, wir haben natürlich, ich erzähle auch gerne das Beispiel aus meiner Jugend. Ich habe ja mal Schlagzeug gelernt und da war das tatsächlich auch so ein Ding. Ja, dann saß ich im damals Musikschule, die Schießbude war aufgebaut und ja, schon richtig, richtig Spaß. Also das geht jetzt richtig los. Und dann kam der Lehrer und nahm mal die kleine Snare und hat die an die Seite gestellt und dann haben wir uns da hingesetzt und dann haben wir mal mit 3 Schlägen rechts und 3 Schlägen links unfallfrei angefangen. Ja, so, da hatte ich so eine Krawatte und das zog sich natürlich über die ersten Musikschulstunden, bis das Schlagzeug dann mal ein bisschen größer wurde, alles gut, aber ich mache das heute noch, ja, ich muss ja heute, wenn ich heute übe, mache ich immer noch die Rudiments, die musst du machen und das ist einfach in diesem ganzen Business genau das Gleiche, wenn du die Daten nicht sauber hast, wenn du auch keinen kompletten Datensatz hast und die Datenstrukturen ordentlich beisammen hast, bereinigt hast, dann kannst du keine Marketing-Automation erreichen. Das funktioniert einfach nicht. Und vor allen Dingen, wenn du dann, wie wir es alle schon genannt haben, ob das eine Lead-Prediction, ob das eine Multi-Buyer, eine Seasonality, eine CLV, wie die Analysen alle heißen, die wir auch alle schön machen, ja, aber die kriegst du nicht hin, weil du die voll in eine falsche Richtung drückst. Das ist dieses, ich will es gar nicht so benennen, da kriegt meine Kollegin Silvia immer die Krise, wenn ich das öffentlich sage, aber es ist dieses Shit-in-Shit-out-Prinzip, ja. Das ist sehr bitter und das ist natürlich das, was wir eigentlich immer schon angeboten haben, für mich ein Steckenpferd, weil du musst, und das haben wir damals auch bei Unilever schon gemacht, ja, das ist einfach, get the basics right, mach deine Hausaufgaben und beschäftige dich mit diesen Themen und mach es nicht einmalig.
Also ich sage immer, ich mach ja sehr häufig Marketing Automation Auswahlen, dann Stack zusammenstellen und dann auch begleite ich die Einführung hinten dran. Dass 80% aller dieser Projekte sind auch nochmal ein Data Warehouse-Projekt. Geht ja gar nicht anders, sonst habe ich gar nicht die Datengrundlage, um überhaupt meine Kunden anzusprechen, weil die Kreuzungen quer verteilt sind. Und ich brauche ja, also ich will ja gar nicht über die 360-Grad-Kundensicht reden, das ist ja immer ein so super hoher Anspruch hinten dran, aber ich will ja mehr als 5 Attribute mal irgendwie zusammenbekommen und da muss ich es halt erstmal schaffen, eine wirklich saubere Datengrundlage zu haben. Sonst bin ich gar nicht in der Lage, die Use Cases und Kampagnen, die ich vorhabe, auch sauber umzusetzen.
Genau. Du willst ja auch am Ende, willst du ja auch erreichen, mal eine Idee zu haben, wo hast du eigentlich eine Permission an welcher Stelle und über welche Kanäle hast du es eigentlich mit dem Kunden zu tun? Also wie kannst du mit dem Kunden eigentlich legal kommunizieren? So, und diese Sicht muss man mal zusammenbringen. Und das ist dann das Nächste, ist dann, wie mache ich das eigentlich? Ne? Es gibt auch viele Customer Data, die machen das alle sehr ordentlich. Ja, das will ich gar nicht sagen. Aber dieser Data Governance Prozess, der dann ja eigentlich noch vor der ersten Stufe anfängt, bevor ich die Daten reinlade, zusammen, wie mache ich das überhaupt? Ja, und wie treffe ich die Business-Entscheidung, sagen, welcher Datensatz schlägt eigentlich welchen und wann gewinnt eigentlich welcher Datensatz. Gerade wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, wir arbeiten auch hier sehr intensiv für einen großen Fußballverein bei uns um die Ecke. Und da ist das natürlich genau das Thema, ja, wenn ich so viele Möglichkeiten habe, diesen Datensatz selbstständig zu verändern, als Kunde, als Fan, aber auch intern, über Buchhaltung, Ticketsystem und was weiß ich. Also ich kann, habe viele Möglichkeiten, diesen Datensatz irgendwie zu verändern. Aber wer hat denn am Ende das letzte Wort? Und da muss man sich echt Gedanken drüber machen. Und wenn man da nicht so drinsteckt und wenn man da die falsche Entscheidung trifft, dann kann der Algorithmus auch ganz schön in eine falsche Richtung gehen. Und dann habe ich ziemlich mieses Ergebnis.
Was machen Fußballvereine typischerweise mit euren Daten? Also wie verwenden sie die?
Die machen mit unseren Daten erstmal gar nichts tatsächlich. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ich unterschreibe das nicht. Am Anfang haben wir uns darüber unterhalten, brauche ich jetzt eigentlich immer zwingend Third-Party-Daten. Das ist natürlich beim Fußballverein, habe ich es ja mit Emotionen zu tun. Ne? So, und dann brauche ich ja nicht deutschlandweit irgendeine Neukundenkampagne. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir da in den Ruhrpott, ich behaupte ja, dass das Ruhrgebiet nur städtisch getrennt ist, weil es da Fußballvereine gibt. Ansonsten wäre das alles eine große Stadt.
Ja, das ist keine üble Theorie. Ja.
Genau. Und wenn ich da eine Kampagne raushauen würde im Namen eines Fußballvereins, da habe ich mir den Shitstorm aber, glaube ich, redlich verdient. Ne? Also geht es da erstmal drum, um die Services zu erhöhen am Ende für die Fans, für die Mitglieder, für die Dauerkartenbesitzer und so weiter. Ich muss den, oder die wollen natürlich den Service erhöhen, aber auch die Informationsflut managen. Ja, dass sie die richtigen Informationen kommunizieren. Nehmen wir mal das Beispiel Restticket. Da habe ich gestern Abend zufällig gesehen, dass sogar bei Borussia Dortmund an der Abendkasse noch Tickets gegeben hat, haben sie zumindest im Fernsehen erzählt, was schon die letzten 20 Jahre nicht mehr passiert ist. So, habe ich aber jetzt Resttickets, wie ich die Resttickets vermarkten? So, an wen schicke ich die Botschaft denn jetzt eigentlich? Ja, dann ist ja die erste Frage, an wen darf ich das eigentlich verschicken? So, und an wen, die zweite, an wen verschicke ich jetzt diese Informationen? Mit der Gießkanne über alle, also kriegen auch die Dauerkartenbesitzer oder die längst ein Ticket haben, diese Botschaft. Muss das sein? Nein. Ja, und das sind so Sachen, wie dann eben so ein Verein, also einmal haben die auch Datenwust, ja, mehrere Datentöpfe, die da rumliegen, die man mal vereinen muss. Der eine ist Kunde, der andere ist Mitglied und EV, AG und wie auch immer. Ja, da gibt's also viele, viele auch politische Themen. Nichtsdestotrotz geht es da ganz klar erstmal um den Data Governance Prozess, um die erste Stufe und dann noch gar nicht so, wie kriege ich jetzt Schober-Daten da dran. Aber am Ende ist natürlich, was du auch sagst, dann vielleicht mal eine Segmentierung zu machen oder auch am Ende dann den Shop zu bewerben mit den richtigen Produkten zum richtigen Zeitpunkt. Dann kommen natürlich dann auch ein paar Drittdaten ins Spiel, ganz klar.
Ja, ist ja gerade für Fußballvereine oder generell Sportvereine höchst spannend, weil wie du gesagt hast, ich kann ja nur eine gewisse Menge an Dauerkarten verkaufen. Die sind typischerweise, werden die ja von Vater zu Sohn weitergegeben. Die gibt es ja auch im freien Markt gar nicht mehr so häufig hinten dran. Ich kann aber auch nicht mehr Leute ins Stadion reinbekommen, weil die Plätze halt voll sind. Das heißt, auch meine Erfahrung in der Vereinsarbeit, dem wir unterwegs sind, dass es vor allem auch darum geht zu gucken, wie kann ich dann über Merchandising oder andere Themen letztendlich noch meine Fanbasis bespielen oder auch also noch generell Fans, aber auch nicht Dauerkartenbesitzer dazu zu bringen, nochmal einen zweiten oder dritten Schal zu kaufen oder halt ein Shirt zu kaufen. Und dann ist die klassische Marketing-Automation-Frage natürlich das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt, den richtigen Kanal, umso wichtiger, wenn ich meine generelle Stammkartenbesitzer Zahl gar nicht erhöhen kann.
Das eine ist, klar, das ist der eine Use Case, ne, dass du sagst, irgendwie, wie kriege ich denn mehr Umsatz generiert oder wann kann ich die richtige Werbebotschaft rausschicken? Das ist ja auch, wenn da Sondertrikots kommen, da sind ja nur in begrenzter Zahl und das ist alles nicht ganz so einfach. So, auf der anderen Seite habe ich natürlich dann auch die ganzen Bewegungsströme, die ich natürlich dann messen kann. Ja, jetzt kommen diese Mobile-Daten ins Spiel, dass sich so ein Verein ja auch Gedanken macht, zu sagen, müssen eigentlich meine 60.000 Fans oder in Borussia Dortmund noch ein paar mehr, wie kommen die denn eigentlich ins Stadion? Müssen die alle mit dem Auto fahren? Sind diese öffentlichen Verkehrsmittel genügend frequentiert oder muss ich da möglicherweise Frequenzen, aus welchen Regionen kommen die eigentlich? Und da helfen natürlich unsere Mobile-Daten ein bisschen dazu, dass wir, ne, da haben wir auch schon andere Projekte gemacht, so Attraktivitäten der Innenstädte vor, während, nach Corona, sind auch interessante Ergebnisse dabei rausgekommen. Ne? So, und das sind aber so, wo du sagst, Fußballverein, ne? Das sind so andere darüber hinaus noch Anwendungsfälle als der Klassiker, den jetzt jeder kennt, zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt noch irgendwie einen Schal verhökert?
Da drücke ich euch die Daumen, dass ihr da mindestens Borussia Dortmund gut beraten könnt. Ich war zweimal im Dortmunder Stadion und die Anreise im Auto war reine Hölle sozusagen. Ich habe das dann mal nachgelesen in den Zeitungen, die haben geschrieben, ja, da steht immer 3 Stunden lang der gesamte Innenstadtverkehr still. Ich kenne es natürlich auch von anderen Vereinen, aber ich habe es noch nie so schlimm erlebt wie bei den Borussen.
Ja, ja, also das ist schon eine Herausforderung, ne? Und die Öffis sind ja auch, wenn ich dann Backe an Backe mit den ganzen Fans ins Stadion donner, ist das noch Spaß oder ist das nicht, ne? Aber dann sind die Züge vielleicht, ne? Dann fährt die Deutsche Bahn nur noch mit den halben Zügen, ne? Oder hängen noch ein paar Waggons ab, eigentlich in den Schoßzeiten. Also kann man da Gespräche führen, auch mit den Verkehrsbetrieben. Also das ist schon interessant.
Heißt aber auch, ihr macht letztendlich auch generelle Beratung, oder? Also sind ja einfach erstmal jetzt so dann fachliche Beratungsthemen, um die es geht.
Genau, also wir bringen natürlich unsere Expertise rein, zum einen über die Brahmsche Treppe, so dass ich immer sage, ne, darauf zurückzukommen, zu sagen, die erste Stufe ist brutal wichtig. Bevor wir über irgendwelche Bewegungsströme und fancy Dings, die erste Stufe, lass uns mal die Hausaufgaben machen. So, und dann gucken wir mal rein, brauchen wir noch Drittdaten und welche? Und dann können wir Algorithmen füttern. So, und wenn ich dann, und also die erste Stufe natürlich Beratung. Die zweite Stufe Beratung, welche Daten sind eigentlich notwendig? Die dritte Stufe geht auch dann, welche Algorithmen oder welche arbeiten wir meistens mit den Kunden zusammen. Was ist denn jetzt wichtig an Analytics? Was brauche ich überhaupt in so einer Customer Data Plattform? Und auch ein bisschen Verständnis reinzubringen, sagen, dass eine Customer Data Plattform auch kein Business Warehouse ersetzt. Ja, ich habe natürlich Möglichkeiten, Dinge zusammenzubringen. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben gesagt, komm, wir gucken mal in die Zahlen. Und dann haben wir, glaube ich, in 5 verschiedene Systeme. Ja, dann hatten wir Google Analytics, dann haben wir noch ein paar Systeme, wo ein paar Klick-Auswertungen und Zahlen stecken. Dann, boah, also da kann man sicherlich ein bisschen was clustern, zusammenbringen. Das ist alles ein bisschen more fancy ist, aber auch einfacher zu handeln. Das ist ja auch immer so eine Herausforderung, dass die meisten Vertriebler und Marketeers sind keine Data Scientists und die haben auch keinen Bock da drauf. Das heißt, die müssen relativ easy klicken und müssen gute Ergebnisse, verlässliche Ergebnisse sich zusammenklicken und dann auch eine Aktivität daraus ableiten. So. Und das beraten wir dann mit, weil ich die Erfahrung gemacht habe und das ist auch eine Frage, die du sicherlich viel besser beantworten kannst, als ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du jetzt ein System implementiert hast, fertig gemacht hast, die ersten Insights sind da, stellen sich viele Kunden die Frage, und dann jetzt? So, und dann braucht es nochmal so einen Anschieb, einen Anschub zu sagen, wie kriege ich das denn jetzt in das operative Geschäft? Und das ist nicht so einfach. Ich glaube auch, dass da viele dran scheitern.
Ich behaupte, es ist einfach. Ich behaupte, es machen nur zu wenige und deswegen scheitern sie sozusagen hinten dran. Also das ist so, ich sage ja immer, egal welche Technologie du einführst, es ist eigentlich nie ein Technologieprojekt, es ist immer ein Orga-Projekt, es ist immer ein Prozessprojekt und immer ein Führungsprojekt auch. Und genau dieses Thema Orga ist so unglaublich wichtig, sich die Frage zu stellen, wie arbeite ich denn eigentlich mit dem System nachher auch gewinnbringend? Das heißt, ich muss meine Use Cases kennen, ich muss wissen, wer für diese Use Cases zuständig ist, es muss den Mitarbeiterinnen klar sein, wer hat welche Ziele, wer macht was sozusagen und wie komme ich dann dahin? Und dann machen auch diese Trainings Sinn. Und ich bin immer erstaunt, dass, ich meine, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, man könnte ja erwarten, dass irgendwie der deutsche Markt da mitwächst auch an der Erfahrung her, irgendwie werden wir die gleichen Fehler gemacht, wenn er erstaunt, da wird ein System hingestellt und dann wundert mich, dass keiner damit irgendwie arbeiten kann oder keiner damit arbeiten möchte oder keiner weiß, wozu es eigentlich gut ist. Und deswegen sage ich, also ich nenne das immer den Change-Teil in dem Projekt und Change heißt jetzt für mich nicht, dass ich wirklich eine Veränderung habe, sondern Change heißt für mich, wirklich diese Begleitung zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass nachher mit diesem System auch gearbeitet wird. Also das ist das, was mir immer schon wichtig gewesen ist, wenn wir Kunden begleitet haben, wo wir auch sehr, sehr gut drin sind, behaupte ich. Weil dann wird erst ein Projekt wirklich erfolgreich. Viele sehen das Projekt immer als erfolgreich an, wenn die Technologie steht. Und ich sage so, nee, das Projekt ist dann erfolgreich, wenn ich damit auch den Gewinn erzielt habe, den ich mal vorher gehabt habe. Und das ist nochmal ein ganz anderer Weg und ein viel wichtigerer Schritt, als irgendwie Technologie auszuwählen. Das ist so meine Erfahrung. Und leider konzentrieren sich da wenige Unternehmen drauf.
Definitiv, ja. Und viele scheitert schon an der Einstiegsfrage eigentlich, die ich immer stelle, was soll denn rauskommen?
Ja, danke. Das ist auch meine absolute Lieblingsfrage. Ja. Genau. Und dann sagen sie, das machen wir uns danach Gedanken drüber, wenn wir es eingeführt haben.
Das ist keine gute Idee, ja. Aber ich sehe schon, wir müssen noch irgendwie 7 weitere Folgen aufnehmen dieser Podcast-Reihe, weil ich glaube, wir haben irre viele Themen, die man beackern kann, oder?
Sehr, sehr gerne. Genau. Deswegen, lass uns noch aktuell mal bei der Brahmschen Treppe bleiben. Die ist ja logischerweise nach dir benannt, ne? Wie kamst du drauf?
Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Das ist hat einen wissenschaftlichen Hintergrund tatsächlich. Ich arbeite ganz gerne mit dem Professor Marco Schmäh hier aus der Hochschule in Reutlingen. Die Universal ist die Business School, International Business School heißt sie, glaube ich, Reutlingen. Und der hat mir mal ein Semester gegeben für eine Semesterarbeit und das Thema war eigentlich Value-Based Selling. So, und da hat er gesagt, das begleite doch mal, weil da gehört ja ganz viel zu und unter anderem auch muss ich unheimlich viel von dem Kunden wissen oder brauche viele Insights, die generiert werden müssen, damit mein Vertriebler ordentlich loslaufen kann und den Kunden bestmöglich beraten und nicht diese Schnell-Sales-Aktivitäten, komm, ich gebe dir noch 15%, gehe wieder raus, habe ein Riesendesaster angerichtet und die mussten über jede Stufe mehrfach und immer wieder die Erinnerung, habt ihr die Hausaufgaben gemacht, habt ihr die richtigen Daten zusammen, habt ihr die richtigen Algorithmen am Ende für den Vertrieb die richtigen Insights generiert. So, und als wir dann mit dem Semester durch waren, die Arbeit wurde geschrieben, dann haben die mich gefragt, sag mal, wir haben jetzt über das Stufenmodell für eine Datenstrategie, wir haben keinen Namen, dürfen wir das in unserer Arbeit die Brahmsche Treppe nennen? Dann habe ich gesagt, ja, dürft ihr machen. Und so bin ich dabei geblieben, weil ich es eigentlich ganz süß finde und ich vor allen Dingen die ganze Welt damit erklären kann. Ja, weil ich wirklich über diese Stufen, wenn ich da oben das Schloss, die vierte Stufe erreichen möchte, dann hält das auch nicht, wenn ich mit der vierten Stufe anfange, also das Pferd von hinten aufzuzäumen, dann bricht mir das ganze Ding zusammen. Das kannst du auch ein Haus bauen, oder ne? Da sind ja diese Flipchart-Bildchen, ne? Ist ja völlig wurscht, ob ich einen guten Keller oder eine stabile Bodenplatte. Ich habe mich dann für die Treppe entschieden zu sagen, ich kann diese Treppe um, von mir aus ist das die Treppe zum Marketing-Automation-Schloss. Ja, zu sagen, ich muss diese Stufen durchlaufen, auch was du anfangs gesagt hast, auch wenn es stinklangweilig ist, ich muss es halt machen.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen mit eurer CDP? Ist das etwas, wo der Kunde sozusagen Daten rausnehmen kann oder kann er mit der CDP dann direkt arbeiten?
Also eine CDP ist, also er kann direkt arbeiten, das ist eine Plattform as a Service. So, und wir bauen für ihn das optimale System. Also wir haben ein paar Standardvarianten. Das geht irgendwie los mit so einem Starter-Kit. Da kriegst du, ne, das war in Anlehnung auch an Birch. Das haben wir nie aus den Augen verloren, weil ich das extrem super fand, was die Data Lovers da gemacht haben. Und habe da ja auch mit dem Peter Gensch dann bin viel im Austausch gewesen. Wir haben das noch ein bisschen weiterentwickelt und haben gesagt, okay, der erste Schritt ist, du kannst deine Daten oder kannst einen Teil deiner Daten da reinladen, die kannst du bereinigen, wenn du möchtest, und dann kannst du den als Lerndatensatz nehmen, kannst eine Lead Prediction machen und kannst dann Neukunden gewinnen. So, diese Neukunden, die kann ich jetzt, oder diese potenziellen Kunden, sag ich mal, kann ich runterladen, kann ich exportieren oder direkt an Print Service schicken. Ja, wir haben so eine Kooperation mit der Deutschen Post. Also theoretisch, wenn du da einen User hast, dann kannst du das ganze Zeug direkt automatisch zur Deutschen Post schicken und die liefern aus, ne, inklusive Kreativ. So, das ist mal so, dass das erste Feelgood Starter Kit, ne, das kostet nicht viel, das ist überschaubar, das ist alles in einem Budget, was machbar ist. So, und dann haben wir nochmal so eine Standardvariante, wo wir schon ein bisschen mehr reingepackt haben. Auch an Analysen. Das heißt, es gibt schon mal so Consumer Insights, dass ich das mal im Vergleich zur Grundgesamtheit, also dann kommen die Schober-Daten ins Spiel. Ja, mit wem habe ich es zu tun? Welche Altersstruktur, welche Einkommensklassen? Was machen die so im Reise-, Automobil- und Consumer-Verhalten? So, und das im Vergleich zur Grundgesamtheit. Grundgesamtheit immer die Schober-Daten. Ne, so, das ist für mich immer wahnsinnig wichtig zu sagen, wie sieht es prozentual eigentlich aus? Ja, in welchem Teich muss ich eigentlich fischen? So, und dann geht es schon in so ein Lead-Scoring, zu sagen, diese Daten nutze ich jetzt und kristallisieren sich die Top-10-Segmente daraus eigentlich, die dann diesen Lead-Score beeinflussen. Und auch hier kann ich mir diesen Lead-Score dann nochmal angucken, wie ich mich denn da so bewege im Vergleich zu meinen Top-Kunden dann in dem Fall. Ja, es ist ja ein Lead-Score. So, und dann kann ich diese Daten kann ich nehmen und kann sie entweder automatisiert, wir haben uns für eine Middleware entschieden, dann kann ich dann Kampagnensysteme andocken und kann dann diese Informationen über meine bestehende Infrastruktur, das ist auch der Vorteil einer Customer Data Plattform, ja, bin ich nicht alleine auf der Welt, also ich muss nicht ein Infrastrukturprojekt machen, ja, da wissen wir alle, wenn ich da IT-Ressourcen anfrage, da sagen die, ist klar, kommt 2028 wieder, dann kommst du auf die Roadmap, ja, so, also muss einfach sein, es muss für einen Vertriebler, das kann sogar ich, so ein System dann da anzudocken, er kann meine Credentials da eingeben und inklusive Social Media, ja, und kann dann diese Daten als Custom Audience oder als ans E-Mail-System schicken, kann dann schon Kampagnen lostreten aus dieser Customer Data Plattform. Aber es ist tatsächlich, ist es eine aktive Plattform, deswegen mit ein paar Klicks, ne, das sind immer diese die Buzzwords, ne, die No-Codes für die Anbindung der zahlreichen Systeme, die draußen rumkreuchen und fleuchen. Und das andere ist dann wirklich dieser Umgang mit den Analysen, dass ich kein Data Warehouse Spezialist sein muss, sondern wirklich mit ein paar Selektionen mir Zielgruppen zusammenklicken kann und kann diese dann in Kampagne, kann diese Informationen dann an meine bestehenden Kampagnensysteme übergeben, was ja auch völlig Sinn macht.
Ja. Super. Also wirklich ein wunderschöner Weg, erst von Daten, wobei ihr habt ja nicht nur Daten ausgegeben, sondern auch ja auch Beratung quasi gemacht oder damals auch, glaube ich, die Scorings sogar selber nochmal gemacht für den Kunden. Jetzt wirklich zu einem Tech-Anbieter, wo man dann eben über so ein Low-Code, No-Code-System dann sowohl Daten als aber auch Modelle auswählen kann, um damit entsprechend sein Geschäft sowohl bei den Neukunden als auch beim Bestandskunden deutlich auszubauen.
Genau. Das war für uns der absolut sinnvolle Schritt, ne, das zu tun, weil wir hatten diese einzelnen Komponenten, haben wir ja immer schon bedient, ja, ob das jetzt Datenbereinigung oder diese Datenmanagementprozesse. Wir hatten die Daten zur Anreicherung, auch das gab es ja, ne, dass die irgendwie uns 10.000 Daten geschickt haben und sagen, reicher mal an, ja, und schick sie mir zurück. Also das war früher auch durchaus gang und gäbe. Macht heute auch kaum noch einer, weil er einfach das so in so einer Plattform integriert haben möchte und die suchen heute alle die Nadel im Heuhaufen. Ja, setzt sich auch keiner mehr irgendwie 60 Millionen Daten in den Keller und sagt, ich mache jetzt mal meine eigenen Analysen, das macht keiner mehr.
Nee. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Deswegen sage ich erstmal vielen, vielen Dank für diese super spannenden Einblicke, sowohl wie euer Werdegang gewesen ist, als aber auch über das, was ihr in den Projekten macht und die Erfahrungen, die du geteilt hast. Ich mache das ja immer so, am Ende gebe ich noch einmal das Wort an dich, genau, mit der Frage, was willst du unseren Zuhörern und Zuhörern noch mit auf den Weg in diese wundervolle Reise rund um Adressdaten, CDPs, Marketing oder Sales Automation mitgeben?
Ja, das ist das, was ich eigentlich immer erzähle und nie hinterm Berg halte, dass ich empfehle, sich kein Monster zu kreieren. Dass man, man wird nicht Herr drüber, ja, das ist, man kriegt das Monster nicht mehr gezähmt, das haben wir auch bei der Unilever versucht, uns ein großes Monster ins Haus zu setzen und das ist dann irgendwann mal wieder ausgezogen, weil es überhaupt nicht handelbar gewesen ist und deswegen empfehle ich immer, sich das Monster nicht direkt reinzuholen, sondern schrittweise sich erstmal Gedanken machen, was will ich eigentlich tun, also was soll rauskommen, was will ich erreichen. Und dann wirklich schrittweise, und jetzt bin ich wieder bei der Brahmschen Treppe, Schritt für Schritt vorzugehen. Und dann sage ich auch vielen Kunden, wenn wir es mal schaffen, dann einen Case zu bauen und am Ende vielleicht unfallfrei, vollautomatisiert eine E-Mail rauszuschicken, dann haben wir schon viel gemacht. Ja, und dann können wir langsam aber sicher wachsen, aber nicht sich verzetteln und zu viele Cases oder Flows sich zu überlegen, die man nachher nicht umsetzen kann. Deswegen sage ich immer, man kann schrittweise wachsen und Dinge dazunehmen und langsam Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
Super. Und damit sage ich vielen Dank, lieber Martin Brahm, für, wie ich finde, einen sehr spannenden Podcast.
Ich danke auch, lieber Jörg. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ja noch weitere 40 Jahre, über die wir sprechen können. Das haben wir quasi 10 Jahre abgehandelt. Super. Dann tschüss zusammen.